Der Weg an die Universität ist der Titel der zentralen Ringvorlesung im laufenden Semester. Sie beschäftigt sich mit höherer Frauenbildung vom Mittelalter bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Trude Maurer vom Seminar für mittlere und neuere Geschichte zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sie sprach über emanzipierte Untertaninnen, Frauenstudium im Russischen Reich. Die Einleitung spricht die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Dr. Edith Kirsch-Auwerter. Hören Sie die Veranstaltung nun in voller Länge.
Für mich ist diese Veranstaltung ein ganz besonderes Jubiläum. 100 Jahre reguläre Immatrikulation von Frauen an preußischen Universitäten, also auch in Göttingen. Ein ganz besonderer Anlass, zurückzublicken und in die Zukunft zu blicken auf die Situation der Frauen an den Hochschulen. Und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen die Rednerin des heutigen Abends, Professor Dr. Trude Maurer, vorzustellen. Vom Rückblick auf diese sehr erfolgreiche Veranstaltung, wir sind fast Halbzeit, das ist unsere sechste, es kommen noch acht. Wir nähern uns der Gegenwart, aber noch sind wir damit beschäftigt, im Rundblick auch ganz andere historische Kontexte in den Blick zu nehmen als unseren deutschen Kontext. Sehe ich doch, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber nachdenken, wie Frauen den Weg in die Universität gefunden haben, ganz offensichtlich, zumindest für alle treue Zuhörer dieser Reihe und Zuhörerinnen, dort bereits sehr angekommen sind, sehr präsent sind. Und das Interesse an den Frauen in der Wissenschaft und an ihrem Weg in die Wissenschaft zu einem Interesse an der Verfasstheit von Wissenschaft an Hochschulen überhaupt geworden ist. Trude Maurer ist mehr als nur die Rednerin des heutigen Abends, das ist sie auch, aber sonst etwas, was man für diese Ringveranstaltung neudeutsch als Mastermind bezeichnen würde. Von ihr kommt die Idee und sie hat sie umgesetzt und Sie können sich vorstellen, mit welcher zähen Beharrlichkeit das oft ausgestattet sein muss, bis man dann so weit ist, dass dieses Ereignis abläuft und dann auch noch so erfolgreich abläuft. Trude Maurer hat eine ganze Reihe von ganz wichtigen Stationen in ihrer wissenschaftlichen Biografie zu verzeichnen. Von ihrem Studium in Tübingen und London angefangen und über ein markantes Datum 86 der Promotion an der Tübinger Universität in neueren Geschichte, insbesondere auch osteuropäische Geschichte. Später dann zur Habilitation an der Universität Göttingen, diesmal in osteuropäischer und neuerer Geschichte und dann doch auch eine Serie von Orten, die auch mit der Universitätsgeschichte und der Geschichte der Frauen an den Universitäten ganz besondere Verbindung hatten, beginnend von dem renommierten Leo Baeck-Institut in New York über die Universitäten Köln, die Friedrich-Schiller-Universität in Jena, die jetzt 400 Jahre alt wird, Mehrfachstation an der Humboldt-Universität zu Berlin, an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Als vorletzte Station möchte ich die Justus-Liebig-Universität in Gießen nennen und dann immer auch wieder Göttingen, wo Sie sie heute finden, in der Professur Europäische Kultur- und Zeitgeschichte, wann immer Sie sie nicht finden, gefördert von der VW-Stiftung in dem Forschungsprojekt Deutsche und Russische Universitäten im Ersten Weltkrieg. Sie sehen also ein historisches Interesse, ein Interesse an osteuropäischer Geschichte, an Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte, Professionsgeschichte und an jüdischer Geschichte, die ganz sicherlich auch eine Triebfeder sowohl in der Wissenschaftsentwicklung wie auch in der Entwicklung von Professionen und Frauen in den Professionen in westeuropäischen und osteuropäischen Wissenschaftsräumen gewesen ist. Von den vielen Büchern, die Sie zur Kenntnis nehmen können, in denen die Themen jüdische Minderheiten in Deutschland, Ostjuden in Deutschland, Hochschullehrer im Zarenreich, Geschichte des jüdischen Alltags in Deutschland dominieren, erzählt der eine Strang. In dem anderen Strang, in den vielen Aufsätzen, die Trude Maurer veröffentlicht hat, habe ich noch eine andere Perspektive entdeckt, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Thematisch sind es die jüdische Geschichte, die Wissenschaftsgeschichte, die Hochschullehrerprofession, die osteuropäischen Universitäten, der Vergleich zwischen ihnen. Die Titel dieser Aufsätze aber verraten Ihnen noch ein anderes Interesse, was Sie, glaube ich, auch heute zu einer besonders geeigneten Rednerin zu diesem Thema macht. Das sind die Begriffe Akkulturation und Selbstbehauptung, Stereotype und ihrer Bekämpfung. Wer immer sich mit der Situation von Frauen an den Hochschulen heute beschäftigt, kennt diese abstrakten Begriffe in einem anderen Kontext und wünscht sich mehr Forschung über diese abstrakten Begriffe im heutigen Kontext zwischen Integration und Ausweisung, Sozial- und Mentalitätsgeschichte, die Rolle der Profession, Bewahrung und Wandel, die Folgen des Kulturkontaktes. Ein, ich glaube, sehr sprechender Titel für die Situation der Frauen an den Hochschulen heute: Teilhabe und Distanz. Ich weiß, im eigentlichen Inhalt des Aufsatzes sind ganz andere marginale Gruppen gemeint, aber für Frauen trifft auch dieses zu. Zuweilen auch ganz konkret Frauen und Streben nach Gleichberechtigung. Ein richtiges Versprechen fand ich in dem Titel wieder: Egalität und Weltläufigkeit. Das ist vielleicht die beste Beschreibung für die Situation von Frauen an Hochschulen heute. Auch da hatte die Autorin eine andere Gruppe im Auge. Halb Versprechen, halb Verpflichtung wären wir damit beim Titel der heutigen Veranstaltung: Emanzipierte Untertaninnen, Frauenstudium im Russischen Reich. Ich darf bitten.
Vielen Dank, Frau Kirsch-Auwerter, für diese freundliche Einführung, die mir selbst auch einen ganz neuen Blick auf meine Publikation eröffnet hat. Ich habe noch einen weiteren Dank abzustatten an eine Dame, die mich in der Woche vor Semesterbeginn anrief. Bis dahin kannte ich sie nicht, aber sie war durch die Plakate auf die Ringvorlesung aufmerksam geworden, Frau Andresen, die mich dann fragte, ob ich etwa Interesse an einem ungedruckten Manuskript habe, das in einer befreundeten Familie vorhanden sei. Also ich war damals in einer ganz anderen Situation. Ich saß an einem Konferenzbeitrag zu dem anderen Bereich, jüdische Geschichte. Dieser Vortrag war fertig und leider zu lang. Aber natürlich hatte ich Interesse daran. Und so habe ich von Frau Andresen vermittelt das Manuskript von Elsa Winokurow, geborene Rammelmeier, erhalten. Die Slawisten unter Ihnen werden gleich aufhorchen. Ja, es ist die bekannte Slawistenfamilie Rammelmeier. Und der Vertreter meiner Generation, Matthias Rammelmeier in Bonn, hat mir nicht nur dieses Manuskript zur Verfügung gestellt, sondern auf meine Bitte dann auch noch Bilder seiner Tante. Und das war für mich wirklich das Tüpfelchen auf dem i, das noch fehlte. Denn das, was ich mir als Historikerin gerade erarbeitet hatte, hat Elsa Winokurow, die sowohl in Russland als auch in Deutschland studiert und in beiden Ländern als Ärztin gearbeitet hat, mit ihren Erfahrungen beglaubigt. Und deshalb bin ich für dieses Manuskript besonders dankbar. Natürlich mussten dann noch ein paar Sätze davon in meinen Vortrag, aber ich habe ein paar andere dafür gestrichen. Jetzt also: Emanzipierte Untertaninnen, Frauenstudium im Russischen Reich. Als der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Graf Iwan Tolstoi, mitten im Ersten Weltkrieg Überlegungen zu einer Reform der Stadtduma anstellte, plädierte er für das aktive und passive Wahlrecht von Frauen. Nichts könnte die Selbstverständlichkeit, mit der zumindest die reformorientierte Elite des Russischen Reichs nicht nur das Studium von Frauen, sondern auch deren Berufstätigkeit betrachtete, besser illustrieren als Tolstois Begründung. Bei dem geltenden Zensuswahlrecht könnten Frauen auch als Besitzerinnen von Immobilien bislang allenfalls indirekt wählen, durch ihren Gatten, Vater oder Bruder. Deshalb konnte der Fall eintreten, dass die Leiterin eines Krankenhauses weder wählen noch gar selbst Deputierte sein konnte, während ein ihr unterstellter Feldscher vielleicht sogar Vorsitzender der Krankenhauskommission der Stadtduma war, nur weil er einen kleinen Besitz am Stadtrand hatte. Oder analog zur Ärztin die Lehrerin. Der ehemalige Ökonom einer Schule konnte in der Stadtduma seinen Platz einnehmen, während dies der Direktorin, die ihn wegen Unfähigkeit entlassen hatte, verwehrt war. Dies war für Tolstoi unannehmbar. Den Einwand, dass das von ihm geforderte Wahlrecht nicht einmal bei den fortschrittlicheren Nationen existiere, ließ er nicht gelten. Dieser Ausschnitt aus den Aufzeichnungen des Petersburger Bürgermeisters belegt aber noch mehr als die Akzeptanz der Hochschulbildung und Berufstätigkeit von Frauen im frühen 20. Jahrhundert. Er verweist auch auf den Zusammenhang zwischen diesen Aktivitäten der Frauen und grundlegenden Bestrebungen zur Reform des politischen Systems. Tatsächlich fielen die Forderungen der Frauen erst nach Hochschulbildung, dann nach dem Wahlrecht mit Phasen des allgemeinen Aufbruchs der russischen Gesellschaft zusammen. Zunächst in der Ära der großen Reformen nach dem verlorenen Krimkrieg, dann in der Befreiungsbewegung und ersten Revolution 1905 und schließlich in der kurzen Phase der Freiheit zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution des Jahres 1917. Und dabei wurden Bildung und politische Rechte schließlich auch argumentativ verknüpft. Nicht zuletzt verweist die Stellungnahme des adligen, gewählten Bürgermeisters auch auf das besondere Geschlechterverhältnis innerhalb der gebildeten Elite, wo Frauen auf die Unterstützung von Männern zählen konnten. Vielleicht stellt das Frauenstudium gar die übliche Zuordnung von Fortschritt zum Westen und Rückständigkeit zum Osten Europas in Frage. Entsprechend den gerade skizzierten Aspekten möchte ich in den nächsten 50 Minuten die letzten 5 Jahrzehnte des Russischen Reiches mit Ihnen durchschreiten. Zeitlich untergliedere ich sie, wie schon angedeutet, in die Periode des Aufbruchs nach dem Krimkrieg, also vom Ende der 50er Jahre, als die ersten Frauen in die Hörsäle strebten, bis zur Unterbindung ihres Studiums in Russland und dem Rückruf der danach ins Ausland Abgewanderten 1873. Die Phase der staatlich genehmigten und beaufsichtigten, aber von den Frauen und ihren Förderern selbst finanzierten Studienmöglichkeiten der 70er bis 90er Jahre und die erste russische Revolution 1905-6, in der sich die Universitäten noch einmal den Frauen öffneten und diese selbst auf gleiche Rechte in allen Lebensbereichen drängten. Nach einem kurzen Ausblick auf die Gleichstellung in den Hochschulen und im Gemeinwesen unter der provisorischen Regierung 1917 ziehe ich schließlich ein Resümee, das die Entwicklung vom selbstorganisierten Studium zur 1917 errungenen politischen Gleichberechtigung als Autoemanzipation deutet, in der sich bildungshungrige Untertaninnen zu engagierten Staatsbürgerinnen entwickelten. Erstens also der Aufbruch der Frauen in der Zeit der großen Reformen, beherzte Initiativen. Nach dem Stillstand und der Repression der späten Regierungsjahre Nikolaus I. und der Niederlage im Krimkrieg erlebte Russland nicht nur von oben durchgeführte Reformen, sondern zugleich einen Aufbruch der Gesellschaft. In dieser ersten Ära der Glasnost wurden die Reformpläne zur öffentlichen Diskussion gestellt und Vertreter der betreffenden Bevölkerungsgruppen sogar zur Beratung herangezogen. Aber mehr noch, die gebildete Gesellschaft konnte sich selbst artikulieren und dabei auch das Bild eines neuen Menschen entwerfen. Zwar gehörte diese Vorstellung zu allen Reformepochen der russischen Geschichte, doch unter den beiden großen Zaren, Peter I. und Katharina II., war es um den von der Obrigkeit zu formenden Untertan gegangen. Jetzt entwickelte die gebildete Gesellschaft selbst das Bild des Menschen, der nicht nur sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt, sondern auch Initiativen zur Umgestaltung des Gemeinwesens ergreift. Und da bei der anstehenden Bauernbefreiung für die Intelligenzia, anders als für die Regierung, der Gleichheitsgedanke das Hauptmotiv war, wurde schnell eine Parallele zwischen der herkömmlichen Unterwerfung des Leibeigenen unter den Gutsbesitzer und der Unterstellung der Frau unter ihren Vater oder Ehegatten gezogen. So fiel das Ende der Leibeigenschaft mit dem Entstehen der liberalen Frauenbewegung und dem Aufblühen der Vorstellung von der Gleichheit der Geschlechter zusammen. Der Fortschrittsgedanke, der in der Vorstellung von einem neuen Menschen impliziert ist, drückte sich in dieser Zeit aber auch in einem geradezu rauschhaften Streben nach Bildung und Wissenschaft aus. Dabei stellten nicht nur führende Pädagogen Überlegungen zur Neuausrichtung der Mädchenbildung und ihrer Angleichung an die der Knaben an, entstanden in den späten 50er Jahren nicht nur die ersten Gymnasien für Mädchen mit einem gleichwohl reduzierten Fächerkanon. Vielmehr besuchte auch zum ersten Mal eine Frau eine reguläre Vorlesung. Als Natalia Corsini, die Tochter eines Petersburger Architekten, 1859 den Hörsaal des liberalen Juristen Konstantin Kavielin betrat, hatte sie zuvor die Genehmigung des Rektors eingeholt, der sie die ersten beiden Male auch persönlich begleitete und einige Sätze an die Studenten richtete. Die nächsten Frauen konnten dann schon die Erlaubnis beim jeweiligen Dozenten einholen und schließlich schien ihre Anwesenheit in Petersburg ganz normal. In manchen Vorlesungen stellten sie fast die Hälfte der Hörer. Mit ihrem einfachen schwarzen Wollkleid und den in einem Netz zusammengenommenen Haaren scheint Corsini geradezu das Vorbild für alle jene Studentinnen gesetzt zu haben, die dann auf Reifröcke verzichteten, die Haare kürzten und manchmal sogar rauchten und ohne Begleitung durch die Straßen gingen. Als Nikolai Jaroschenko 20 Jahre später die junge Frau malte, die Sie auf unserem Plakat sehen, porträtierte er also nicht ein Individuum, sondern erfasste einen Typ. Während die Professoren bezüglich des Frauenstudiums geteilter Meinung waren, begrüßten die Studenten es ebenso wie die Intelligenzia insgesamt. Der berühmte utilitaristische Literaturkritiker Nikolai Tschernyshevsky schrieb den Hörerinnen sogar einen heilsamen Einfluss auf die Studenten zu, die junge Frauen bislang nur als Prostituierte gekannt hätten. Und Dmitri Pisarev, der diese Richtung der Literaturkritik noch weiter trieb, über die Zulassung der bildungshungrigen Frauen: damit tun wir Männer eigentlich gar nichts. Wir verringern nur unseren Einfluss auf sie und übernehmen definitiv keine Verantwortung. Wenn wir ihnen die Türen der Universität aber verschließen, verletzen wir die Freiheit eines anderen zutiefst. Nun sagen Sie mir, in welch einer gebildeten Gesellschaft ist eine solche Frage überhaupt nur möglich? Es ist, als fragte man öffentlich, soll man eine Frau mit der Faust schlagen oder nicht? Zitat Ende. Allmählich warf der in den Hauptstädten massenhafte Vorlesungsbesuch von Frauen auch die Frage ihrer offiziellen Zulassung auf. Als Einzelne entsprechende Anträge stellten, bat das Ministerium für Bildung und Wissenschaft die Universitäten 1861 um ihre Stellungnahme. Damals sprachen sich alle Kollegien mit Ausnahme des Moskauer und Dorpater für die reguläre Zulassung von Frauen aus. Doch in ihrem pauschalen Hinweis, dies könne einen schädlichen Einfluss auf den erfolgreichen Gang der Studien der jungen Männer haben, erblickte das zuständige Komitee des Ministeriums keine hinreichende Begründung und sprach sich bei der Vorbereitung des neuen Universitätsstatuts einstimmig für die Zulassung aus. Die Stellungnahme der Petersburger Universität untermauerte die positive Haltung der gebildeten liberalen Gesellschaft, nicht zuletzt mit der Erfahrung der vergangenen Jahre. Russland habe, anders als die westlichen Länder, nicht einmal eine in der Tradition begründete Rechtfertigung, die Frauen von der Universität fernzuhalten. Dass das Frauenstudium neu oder ungewohnt sei, konnten die Petersburger Professoren schon gar nicht als Einwand akzeptieren, weil sie in den Jahren davor ja viele Hörerinnen gehabt hatten. Und dabei habe gerade deren Anwesenheit die Studenten in den Grenzen des strengsten Anstands gehalten. Den systematischen Unterricht konnten Frauen schon deshalb nicht stören, weil ja nicht die Professoren zu den Damen gingen, um ihnen Vorträge zu halten, sondern jene kämen zu ihnen, um sie zu hören. Zitat: Wenn eine Frau Leserin eines Buches, Autorin eines Werkes sein kann, mit welchem Grund kann man ihr dann das Recht verweigern, Vorlesungen zu hören? Schließlich könne sie die Vorlesungen ja auch in gedruckter oder lithografierter Form in die Hand bekommen. Und das habe noch kein Dozent je verboten. Der Vorlesungsbesuch von Frauen sei berechtigt und nützlich. Berechtigt, weil sie in Russland volle Eigentumsrechte besäßen und als Eigentümerinnen auch juristische Bildung gebrauchen könnten. Nützlich sei ihr Studium für ihre Verpflichtungen in Erziehung und Unterricht. Auch die Zulassung zu akademischen Prüfungen müsse genehmigt werden. Denn Gründe für das Verbot gäbe es einfach nicht. Bei der Prüfung gehe es schließlich um das reine Wissen. Und die Männer erhielten die akademischen Grade nicht aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Eine negative Entscheidung könnte sich allenfalls auf unzweifelbare Beweise dafür stützen, dass Frauen nicht imstande seien, die Wahrheit ebenso zu verstehen wie die Männer. Zitat: Doch solche Beweise haben wir nicht. Zitat Ende. Das neue Universitätsstatut von 1863 umging die Frage allerdings. Das faktische Verbot für Frauen sollte, da die negative Reaktion der Gesellschaft darauf sicher schien, nicht öffentlich gemacht werden. Also wurde es nur als Zirkular zur Kenntnis gebracht und musste von den Universitäten in den von ihnen selbst zu formulierenden Zulassungsregeln umgesetzt werden. Zu dem Verbot trugen sicher auch die Studentenunruhen bei, die gerade 1861, als das Ministerium die Stellungnahmen der Kollegien einholte, ihren Höhepunkt erreichten und sogar zur Schließung der Universität Petersburg führten. Zwar waren Frauen daran nur in geringem Maße beteiligt gewesen, doch klingt die nachträgliche Rechtfertigung eines Moskauer Liberalen durchaus plausibel. Junge Frauen an die Universität zu lassen, wenn man nicht weiß, wie man mit den jungen Männern fertig werden soll, das war der Gipfel der Unvernunft. Zitat Ende. Im nächsten Jahr wurden die Hörerinnen auch aus der Medico-Chirurgischen Akademie verwiesen, der bedeutendsten medizinischen Hochschule des Russischen Reichs, die übrigens dem Kriegsministerium unterstand. Dabei stützte sich deren Präsident aber nicht nur auf die Beteiligung an den Studentenunruhen, sondern stellte einen Zusammenhang zwischen Frauenemanzipation und Sozialismus her. Zitat: Die Einführung weiblicher Ärzte ist meiner Meinung nach der erste Schritt, um die sogenannte Emanzipation der Frauen zu erreichen, die ihren Ursprung und ihre Grundlage in den kommunistischen Theorien von Saint-Simon und anderen hat. Zitat Ende. Übrigens durfte eine Frau, die mit einem Stipendium des Orenburger Militärbezirks dort studierte, um später muslimische Frauen zu behandeln, ihr Studium bis zum Abschluss 1868 fortsetzen. Hier sehen Sie Varvara Kaschevarova inmitten ihres Absolventenjahrganges. Viele andere Frauen, deren Studium nun unmöglich geworden war, wandten sich ins Ausland, wo sie vor allem in Zürich Aufnahme fanden. Während Einheimische dort nämlich eine Zulassungsprüfung machen mussten, ließ die Universität Ausländer ohne diese zu. Und Gasthörerinnen hatte sie bereits 1842, wenige Jahre nach ihrer Gründung, gehabt. Dass das Hochschulreglement das Studium von Frauen weder genehmigte noch verbot, legte die Universität Zürich dann zugunsten einer Russin aus, die kurz vor ihrer Promotion 1867 auch voll immatrikuliert wurde und bald darauf eine reguläre Prüfung ablegte. Nadjezda Suslova. Bis 1873 strömten über 100 Frauen aus dem Zarenreich nach Zürich. Manche nahmen sich das Studienrecht sogar mit Hilfe einer Scheinehe. Wenn die Eltern es ihnen verweigerten, suchten sie gezielt einen Mann, der bereit war, ihre Pläne zu unterstützen, ohne irgendwelche Ansprüche zu erheben. Die berühmte Mathematikerin Sofia Kowaljewskaja ist nur das bekannteste Beispiel. Und ihr Mann hier in Heidelberg half dann sogar einer anderen unverheirateten Russin beim illegalen Grenzübertritt ohne Pass. In Russland selbst versuchten nun, bereits seit langem in Frauenangelegenheiten Engagierte, mit Hilfe von Petitionen eine Hochschulbildung für Frauen zu etablieren. Mit ihrem Auftritt auf dem ersten Kongress der Naturforscher und Ärzte initiierte die Herausgeberin der führenden gesellschaftskritischen Zeitschrift Evgenia Kanradi eine regelrechte Kampagne. Zwar wollte der Kongress als Kollektivorgan ihre Petition nicht unterstützen, doch erklärte sich privat eine ganze Reihe bedeutender Wissenschaftler dazu bereit. Parallel dazu gelang es drei bislang vor allem philanthropisch tätigen Frauen, viele weitere zu mobilisieren und insgesamt 400 Unterschriften auch von Professoren und sogar von liberalen Regierungsmitgliedern zu erlangen. Damit gewannen sie die Unterstützung der Universität St. Petersburg. Doch obwohl sich bedeutende Wissenschaftler, darunter der Physiologe Sechenov und der Chemiker Mendeleev, anboten, im ersten Jahr kostenlos zu lehren, lehnte der Minister das Gesuch ab. Was er zugestand, waren öffentliche Vorlesungen für Hörer beider Geschlechter. Im Januar 1870 wurden die Kurse mit über 900 Hörern eröffnet, darunter 767 Frauen. Die Dozenten waren Professoren der Universität. Allmählich blieben die männlichen Hörer fern, und schließlich wurde die Umwandlung in Frauenkurse gestattet. Da sich die Bildung, die die neuen Mädchengymnasien vermittelten, als unzureichend für ihr Studium erwies, wurden quasi parallel in den beiden Hauptstädten auch propädeutische Kurse gegründet. Die Moskauer gewannen aber schon im zweiten Jahr de facto Hochschulcharakter. Mit der Gründung weiterer Kurse durch den Historiker Wladimir Guerrier bildete sich dann in Moskau eine disziplinäre Abgrenzung heraus zwischen einer naturwissenschaftlichen und einer historisch-philologischen Hochschule. In beiden Fällen lehnte das Ministerium aber die gewünschte Anbindung an die Universität ab. Seit 1872 existierten auch an der Medikochirurgischen Akademie Frauenkurse, die zwar vom Innen- und vom Bildungsminister sabotiert, vom zuständigen Kriegsminister aber dezidiert gefördert wurden. Durch die Spende einer reichen Gönnerin finanziert, wurden sie in der Akademie institutionalisiert. Die Kurse sollten Gynäkologie, Geburtshilfe, Kinderheilkunde umfassen, die Absolventinnen den Titel einer gelehrten Akkoucheurin erhalten, im Gegensatz zur traditionellen Hebamme, die keine Lizenz benötigte, aber auch weder Krankheiten behandeln noch Operationen bei der Geburt vornehmen konnte oder durfte. Da sich manche der Studentinnen in Zürich auch politisch betätigten, forderte der Minister sie zum Verlassen dieser Universität auf. Wer dem nicht folgte, sollte in keine russische Lehranstalt mehr aufgenommen werden und jede Anstellungsmöglichkeit in staatlichen Einrichtungen verlieren. Allerdings nannte das Dekret nicht den wahren Grund, sondern unterstellte den Frauen unsittliches Verhalten. Einige Studentinnen wichen nach Bern und Genf aus, aber die meisten kehrten nach Russland zurück. Und ganz geschickt hatte das Dekret auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass nach Eröffnung der Guerrier und der neuen Medizinkurse ja keine Notwendigkeit für ein Auslandsstudium mehr bestand. Außerdem habe der Zar Vorbereitungen zur Schaffung weiterer Frauenkurse angeordnet. Damit erzielte die Hochschulbildung für Frauen im Russischen Reich ihren endgültigen Durchbruch. Zweitens, unter staatlicher Aufsicht. Frauenhochschulen von den 70er Jahren bis zur Jahrhundertwende. Tatsächlich folgte 1876 ein Dekret über die Einrichtung von Hochschulkursen für Frauen in den Universitätsstädten des Russischen Reichs. So kamen zu den bereits bestehenden Moskauer Kursen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre Kasan, Petersburg und Kiew hinzu. Nicht genehmigt wurden dagegen die Anträge aus Odessa, Warschau und Charkow, wo Frauen den Minister schon 1870 auf der Treppe der Universität mit einer Zulassungspetition konfrontiert hatten. Die einzelnen Kurse entwickelten sich jedoch unterschiedlich. Während die Petersburger, Kiewer und Moskauer vierjährige, also der Universität analoge Fakultätsstudiengänge bekamen, blieb es in Kasan bei zwei eher allgemeinbildenden Jahren. 1876, als die ursprünglich geplanten vier Jahre gerade abliefen, wurden die Akuschierkurse entsprechend dem Medizinstudium der Männer um ein fünftes Studienjahr erweitert und hießen nun Arztkurse für Frauen. Allerdings hatten sich die Dozenten auch bisher schon nicht an die Beschränkung auf Frauen- und Kinderkrankheiten gehalten. So war ausgerechnet an einer Einrichtung des Kriegsministeriums das erste Medizinstudium für Frauen in ganz Europa geschaffen. Die Absolventinnen waren zwar gesetzlich nicht als Ärzte anerkannt, konnten aber trotzdem praktizieren und erhielten 1880 auch offiziell einen neu geschaffenen, umfassenderen Titel. Gemessen an ihren Erfolgen im Bildungsbereich stand die russische Frauenbewegung um 1880 an der Spitze Europas. Zweierlei hatte den beharrlichen Bestrebungen schließlich zum Erfolg verholfen. Die Furcht der Obrigkeit vor der Politisierung der im Ausland ihrer Kontrolle entzogenen Studentinnen und die öffentliche Meinung, die das Frauenstudium unterstützte. In den 70er Jahren brachten die sogenannten dicken Zeitschriften, die aufgrund ihres Umfangs nicht der Vorzensur unterlagen, eine Flut von Artikeln darüber. Und da sie auch in der Provinz gelesen wurden, regten sie dort manches junge Mädchen zunächst zur eigenständigen geistigen Arbeit und dann zum Studium an. Dabei war die Frauenfrage nicht nur ein würdiges Anliegen in sich selbst, sondern auch ein Instrument, um das Wesen der Rechtlosigkeit an sich anzuprangern, ohne gleich den Zensor auf den Plan zu rufen. Sogar ein Konservativer wie Michail Katkow erkannte den Lehrerinnenberuf als wirkliche Alternative zum Dasein als Hausfrau und Mutter an, bestritt aber den Bedarf an Ärztinnen und wollte das Bildungsproblem der Frauen ignorieren, wenn der Bedarf nur durch das gelegentliche Auftreten, Zitat, kurzhaariger Studentinnen hervorgerufen werde. Doch 1882 wurden Frauen an der Medikochirurgischen Akademie zum letzten Mal zugelassen und 1886 auch die Aufnahme an den Frauenhochschulkursen eingestellt. Nur die Petersburger, von dem berühmten Historiker Konstantin Bestujew-Rjumin gegründete und gemeinhin nach ihm benannten Kurse, durften schon drei Jahre später wieder Hörerinnen aufnehmen, sodass sie ohne Unterbrechung bis 1918 existierten. Dies hatte die Präsidentin der Fördergesellschaft mit dem Verweis auf die zahlreichen Studentinnen im Ausland und der Darstellung der gebildeten Frau als Hüterin von Religion, Moral und Ordnung in Familie und Gesellschaft erwirkt. Also dem Anliegen, wie schon in den 60er Jahren, durch eine gemäßigte Taktik und Vermeidung von Konfrontation Erfolg verschafft. Doch mussten die Kurse dabei gravierende Beschränkungen hinnehmen. Trotz privater Finanzierung wurde künftig das gesamte verwaltungs- und technische Personal vom Ministerium ernannt. Der Lehrkörper musste von ihm bestätigt werden. Nichtchristinnen durften maximal 3% der Studentinnen ausmachen. Das zielte auf die Jüdinnen, die bislang fast ein Fünftel der Hörerinnen gestellt hatten und nun, wie die jüdischen Studenten an den Universitäten, einem Numerus Clausus unterworfen wurden. Künftig mussten alle Kursantinnen die Genehmigung ihres Vaters oder Ehemannes vorlegen. Ihre Gesamtzahl, die 1886 fast 1000 betragen hatte, wurde auf 400 festgesetzt. Allerdings wurde diese Beschränkung 8 Jahre später wieder aufgehoben, sodass die Kurse bald wieder 1000 und 1917 5900 Hörerinnen hatten. Nach der Wiederzulassung der Bestuzhev-Kurse gingen bald auch aus anderen Städten entsprechende Anträge ein. Doch wurden sie 1895 vom Ministerium abschlägig beschieden. Erst 1900 durften die Guerrier-Kurse in Moskau wiedereröffnet werden und hatten 1917 8300 Studentinnen. Elsa Winokurow, die als Tochter deutscher Eltern in Moskau geboren wurde und zuerst dort, später in Zürich und Berlin studierte, bezeugt in ihren Erinnerungen die Begeisterung, mit der an den Guerrier-Kursen studiert wurde und die, Zitat, im Westen nicht anzutreffen war. Zitat Ende. Ja. Zunächst von privaten Spendern und Nichtregierungsorganisationen getragen, wurde 1897 ein medizinisches Institut für Frauen eröffnet, an dem unter anderem der berühmte Neurologe und Psychiater Wladimir Bechterew lehrte. Den kennen Sie wahrscheinlich von der Nahkrankheit, der er den Namen gegeben hat, die Verkrümmung und Versteifung der Wirbelsäule, die Bechterew'sche Krankheit. 1904 wurde es zur ersten staatlichen Frauenhochschule, im Gegensatz zu den anderen, vom Ministerium also nicht nur beaufsichtigt, sondern auch finanziert. Jährlich sollten maximal 125 Frauen aufgenommen werden. Von allen Frauenhochschulen stellte dieses Institut die höchsten Anforderungen. Die Abiturientinnen der Mädchengymnasien mussten vor einer staatlichen Kommission in 5 Kernfächern, darunter Latein, Ergänzungsprüfungen entsprechend dem Curriculum des Knabengymnasiums ablegen. Die Lehrstuhlstruktur entsprach den medizinischen Fakultäten der Universitäten, ja war jenen in der Provinz noch überlegen. Die Professoren mussten die gleichen, die Privatdozenten höhere Anforderungen erfüllen als an der Universität. Berufungen erfolgten in beide Richtungen. Das war nur möglich, weil nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung Aufgabe des Fraueninstituts war. Mit dem Abschluss des ersten Jahrgangs 1902 erhielten diese Ärztinnen auch das Recht auf den Staatsdienst. Hier sehen Sie die Studentinnen im Hörsaal 1913 und als nächstes die Kinderklinik des Instituts. Praktizierten im Jahr nach der Schließung der Frauenkurse an der Medikochirurgischen Akademie im Russischen Reich knapp 700 Ärztinnen, so stieg ihre Zahl bis zum Ersten Weltkrieg auf über 3100. Wie im Westen war die Medizin also ein wichtiges Studienfach und Berufsfeld für Frauen, aber aus anderen Gründen. Zwar spielte in Deutschland wie in Russland für die Behörden die medizinische Versorgung von Frauen, die sich aus Schamgefühl einem männlichen Arzt nicht anvertraut hätten, eine wichtige Rolle. Doch unterschied sich die Motivation der Studentinnen selbst. Für die deutsche Frauenbewegung war der Arzt wie der Lehrerberuf Teil der sozialen oder geistigen Mütterlichkeit, die die natürliche physische Mutterschaft gewissermaßen erweiterte und unabhängig vom Familienstand auch außerhalb des eigenen Haushalts ausgeübt werden konnte, aber von grundsätzlich unterschiedlichen Rollen der Geschlechter ausging. Auch in Russland war die soziale Komponente von Bedeutung. Doch erstens war sie hier Teil des Strebens der gesamten Intelligenzia nach Dienst am einfachen Volk. Und zweitens wurde der Arztberuf zugleich als Dienst an der Wissenschaft verstanden und war damit Ausfluss der Begeisterung für die Naturwissenschaften. Praktiziert hatten Absolventinnen der Arztkurse bereits 1877-78 im russisch-türkischen Krieg. Auch im russisch-japanischen Krieg 1904-5 waren Medizinerinnen im Feld. Hauptsächlich arbeiteten Ärztinnen aber als Angestellte der städtischen und ländlichen Selbstverwaltung, in geringerem Umfang auch in privater Praxis. Die Absolventinnen der Frauenhochschulkurse waren meist im pädagogischen Bereich tätig. Auch dies war Teil des gesellschaftlichen Engagements, dem die Frauen, jedenfalls ihrer eigenen Darstellung zufolge, nicht selten ihr Privatleben opferten. Wenn sie aufs Land gingen, mussten sie auf Komfort verzichten und auch mit der Ablehnung der Bauern fertig werden. Und in der Hauptstadt wurden sie in den 90er Jahren sogar zur Ehelosigkeit verpflichtet. Diese beiden Schwerpunkte weiblicher Berufstätigkeit entsprachen auch dem Bedarf im Volksbildungs- und Gesundheitswesen, und gerade die in den großen Reformen geschaffenen Organe der Selbstverwaltung boten ihnen Anstellungsmöglichkeiten und unterstützten den weiteren Ausbau des Frauenstudiums. Nachdem schon in den 60er Jahren Frauen der gebildeten Kreise nicht nur mit Büro und Telegrafen, sondern auch mit journalistischer und Übersetzungsarbeit ihren Lebensunterhalt verdient hatten, zum Teil sogar in rein weiblichen Kooperativen, eroberten sie sich ab den 80er Jahren auch akademische Tätigkeitsfelder bis hin zur Lehre an den Frauenhochschulkursen selbst. Seit 1882 lehrten dort vereinzelt auch Frauen als Assistentinnen, Dozentinnen, Professorinnen. In den 90er Jahren und vor allem nach der Jahrhundertwende nahm ihre Zahl deutlich zu. Hier sehen Sie als Beispiel die Mathematikprofessorin Nadezhda Gernet, die übrigens 1902 in Göttingen promoviert wurde und 1943 während der deutschen Belagerung Leningrads verhungerte. Welche Bedeutung der Berufstätigkeit zugemessen wurde, lässt sich am Tagebuch Nadezhda Platonowas ablesen, der Frau des berühmten Historikers, die selbst die Petersburger Frauenhochschule absolviert hatte. Schon 1891 befürchtete sie, als nicht berufstätige Frau vom Professorenzirkel ihres Mannes nicht ernst genommen zu werden, und rechtfertigte sich vor sich selbst damit, dass sie immerhin 3, bald 4 Kinder habe und nicht nur eines, wie die Frau eines Kollegen, die als Lehrerin arbeitete. Um die Jahrhundertwende waren akademisch gebildete Ehepaare, ja Gelehrtenpaare im Russischen Reich längst keine Seltenheit mehr. Und Elsa Winokurow, die nach ihrer Emigration als Ärztin in Hannover und Goslar praktizierte, stellte fest: Im Rückblick auf mein Berufsleben muss ich sagen, dass man in Russland der gebildeten Frau kameradschaftlicher und höflicher begegnete als in Deutschland. Richteten sich die Energien der Frauenbewegung in Russland bis 1900 vor allem auf Bildung und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen, so verfolgten sie in der ersten russischen Revolution ein neues Ziel, politische Rechte. Drittens, 1905, Zutritt zur Universität und Forderung nach umfassender Gleichberechtigung. Auch nach der Jahrhundertwende wurden die Bestrebungen zur Wiederzulassung von Frauenhochschulen fortgesetzt, aber immer noch vergeblich. Eine Welle von Neugründungen, wie auch die faktische Zulassung zur Universität, brachte erst die Revolution von 1905. Im Herbst und Winter 1904/5 hatte sich, angestoßen vom liberalen Bund der Befreiung und forciert durch den Blutsonntag, der die Revolution auslöste, eine ganze Reihe von Berufsverbänden der Intelligenzia organisiert. Die Petersburger Sektion des Verbands der Hochschullehrer erklärte schon im März das Recht aller Absolventen höherer Schulen beiderlei Geschlechts, eine Hochschule zu besuchen, zum wichtigsten Prinzip der angestrebten Autonomie. Beim ersten Kongress des Gesamtverbandes dagegen spielten zwar politische Repression und nationale Diskriminierung eine wichtige Rolle, nicht jedoch die Geschlechterfrage. Als aber 556 Frauen einen offenen Brief an den zweiten Kongress der Hochschullehrer richteten, nahm dieser eine Resolution an, in der er die Zulassung nicht nur zum Studium und zum Erwerb der akademischen Grade, sondern auch zum Lehrkörper der Hochschulen forderte. Der Bund für die Gleichberechtigung der Frauen hatte bereits auf seinem Gründungskongress Anfang Mai neben der Gleichheit in politischen und bürgerlichen Rechten auch die Koedukation auf allen Ebenen und in allen Typen von Lehranstalten gefordert. Im Herbst 1905 ersuchten zahlreiche Frauen, die im Ausland studierten, den Minister, sie nun an russischen Universitäten zuzulassen und ihnen damit zu ersparen, am Ende der Semesterferien aus dem freien Vaterland in die Fremde zurückkehren zu müssen. Doch alle erhielten dieselbe Antwort: Das Gesetz gestattet die Zulassung von Frauen nicht. Sogar der damalige Bildungsminister Iwan Tolstoi, den wir schon als späteren Petersburger Bürgermeister kennen, stand auf der Seite der Frauen. Das Universitätsproblem könne nur durch Zulassung von Frauen als voll immatrikulierte Studentinnen gelöst werden. Doch wandte der Premierminister dagegen ein, dies führe zur Revolutionierung der Universität. Auch das juristische Argument, dass das Universitätsstatut keinerlei Hinweis auf das Geschlecht der Studierenden enthalte, wirkte nicht. Doch der Entwurf eines neuen Statuts, das eine Professorenkonferenz unter Vorsitz Tolstois ausarbeitete, sah die gleichberechtigte Zulassung beider Geschlechter vor. Diese Bestrebungen wurden 1905 und in den folgenden Jahren von einer großen öffentlichen Kampagne zugunsten der Gleichberechtigung der Frauen an den Hochschulen flankiert. Auch Abgeordnete der ab 1906 bestehenden Staatsduma, Vertreter der Städte und der ländlichen Selbstverwaltungsorgane, die dringend Spezialisten benötigten, und andere Nichtregierungsorganisationen unterstützten sie. Die Universitäten selbst stießen zwar weiterhin auf den Widerstand der Obrigkeit, doch machten sie einfach von der 1905 gewährten Teilautonomie Gebrauch und ließen die Frauen ohne Nachfrage bei den vorgesetzten Behörden als Gasthörerinnen zu. Tatsächlich studierten im Oktober 1908 etwa 2000 Frauen an den russischen Universitäten. Faktisch waren sie den ordentlich immatrikulierten Männern gleichgestellt. Sie mussten nur einmal im Jahr und nicht wie männliche Gasthörer jedes Semester ein Zulassungsgesuch stellen. Sie bezahlten dieselbe Studiengebühr, bekamen denselben Ausweis, hielten Referate, schrieben Hausarbeiten und legten die jährlichen Prüfungen ab. Dies führte die Moskauer Professorenschaft schon im Dezember 1906 zu der Überlegung, dass es eine Anormalität sei, dass Frauen zwar erfolgreich das gleiche Studium absolvieren könnten, aber kein Examen ablegen dürften. Doch 1908 wollte der Minister die Universitäten von den widerrechtlich Aufgenommenen säubern. Zwar wagte das die Regierung angesichts der zu erwartenden öffentlichen Kritik nicht, doch erfolgte im Mai ein ausdrückliches Verbot der Neuaufnahme. Im September wandten sich die Hörerinnen selbst an den Premierminister. Die Frauenhochschulen seien überfüllt, das Spektrum der dort angebotenen Fächer zu klein, private Kurse dagegen nicht seriös genug und zu teuer. Im Übrigen genüge ihnen, nachdem sie 2 Jahre an der Universität in ihren Bibliotheken und Labors gearbeitet hätten, die Frauenhochschule nicht mehr. Tatsächlich beschloss der Ministerrat, wie es scheint, schon 3 Tage vor diesem Gesuch, dass die bereits an der Universität Befindlichen ihr Studium dort abschließen dürften, empfahl aber, dass die Professoren für sie eigene Veranstaltungen außerhalb der üblichen Vorlesungszeit abhalten sollten. Die weitere Zulassung von Frauen sei jedoch überflüssig, da Russland so viele Frauenhochschulen habe wie kein anderes Land. Als der Zar dieser Regelung Rechtskraft verlieh, schränkte er den Kreis der Weiterstudierenden faktisch auf die Hälfte ein. Denn die Genehmigung galt nur für jene, die einen bestimmten Schulabschluss und eine gewisse gesellschaftliche Stellung hatten. Bei den Jüdinnen nur für jene, die Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons für Juden genossen. Auf dieser Grundlage konnte dann 1910-11 die erste Generation von Universitätsstudentinnen ihr Studium abschließen. Parallel dazu wuchs aber auch der Zustrom zu den Hochschulkursen für Frauen. Ende 1905 war die Eröffnung privater Kurse gestattet worden. So standen zwischen 1905 und 1917 insgesamt 72 nichtstaatliche Hochschulen, von denen zu Beginn der Revolution noch 59 existierten. 30 davon waren für Frauen bestimmt. Dabei standen Einrichtungen mit vollem Universitätsspektrum und eng spezialisierte nebeneinander. Außer dem Abschluss eines Mädchengymnasiums forderten verschiedene Institute je nach Fach zusätzliche Prüfungen oder Kenntnisse. Dabei teilten die traditionellen, besonders begehrten Hochschulkurse in Moskau und Petersburg Studienplätze entsprechend dem Abiturdurchschnitt zu. Neben diesen entstanden analoge Frauenhochschulen in Kasan, Warschau, Odessa, Tomsk, Charkow, Jurjew, Tiflis und Nowotscherkassk. Jurjew ist der Name der russifizierten Universität Dorpat. Nach Aufgaben, Organisation und Lehrplan entsprachen sie den Universitäten und wurden ihnen 1912 auch gleichgestellt. Nach der 1911 eingeführten Prüfungsordnung legten die Frauen ihr Staatsexamen wie die Männer vor regulären Prüfungskommissionen ab, erhielten dasselbe Zeugnis und die allgemeine Berufsbezeichnung, nicht aber das damit normalerweise verbundene Recht auf einen Rang bei Eintritt in den Staatsdienst. An dieses Niveau suchten sich dann auch die anderen Einrichtungen anzupassen. Unsere Kursantinnen erkennen genau, dass sie wahre, nicht irgendeine besondere Damenwissenschaft brauchen, berichtete einer ihrer Dozenten. Die Argumente für und gegen das Frauenstudium in dieser Zeit ähnelten jenen der 60er Jahre. Frauen konnten als die Unruhen verschärfendes oder als den geordneten Gang förderndes Element betrachtet werden. Die Koedukation konnte als Gefahr für die Sittlichkeit, für die Weiblichkeit und sogar für die bestehenden Lehranstalten, wie auch für Ehe und Familie betrachtet werden, oder als Instrument zur Zivilisierung der Männer. Und wie in den 70er Jahren die Verhinderung des Auslandsstudiums als Argument zur Errichtung besonderer Frauenkurse diente, verwandte Tolstois unmittelbarer Nachfolger es nun zur Legalisierung des faktischen Universitätsstudiums. Die Revolution von 1905 brachte allen russischen Untertanen, auch den Frauen, größeren Spielraum, sich zu organisieren. Während sie noch Ende 1904 erst zögerliche Schritte in die politische Arena taten, wurden durch den Blutsonntag auch sie in ihrer Ablehnung des Regimes radikalisiert und entwickelten eigene Protestaktionen. Schon zwei Tage später forderten 150 Frauen in einer Provinzhauptstadt das Wahlrecht für Frauen. Dann folgte eine ganze Flut solcher Stellungnahmen. Der Zusammenhang zwischen der Bildungsbewegung und der Kampagne für politische Rechte wird zum einen am Personenkreis deutlich. Einen beträchtlichen Anteil unter den frühen und aktiven Mitgliedern stellten Absolventinnen der Frauenhochschulen. Wichtiger scheinen inhaltliche Gesichtspunkte. Beim ersten russischen Kongress für Frauenbildung 1912 betonte Tolstoi den Zusammenhang von Bildung, Gleichberechtigung der Geschlechter und dem Wohl des Vaterlandes. Durch Bildung gelangten die Frauen zur Gleichberechtigung und vergrößerten dadurch wiederum die, Zitat, Armee der Kämpfer gegen Unwissenheit und Rückständigkeit. Noch deutlicher wurde der Zusammenhang, wenn Gegner des Wahlrechts für Frauen auf deren höhere Analphabetenrate hinwiesen. Darauf erwiderten dessen Befürworter dann, dass es doch inkonsistent sei, für das Wahlrecht aller Männer einzutreten, also auch der Kirgisen, Wodjaken und Tschuktschen, die damals noch überwiegend Analphabeten waren, es aber der gebildeten russischen Frau vorzuenthalten. In der neuen Staatsduma wurde auch die Gleichberechtigung der Geschlechter debattiert. Die Grundsätze des Gesetzes über die bürgerliche Gleichheit, die 111 Abgeordnete der verschiedensten Parteien bald vorlegten, enthielten die Aufhebung aller Beschränkungen für Frauen im Zivilrecht und im öffentlichen Recht und erwähnten ausdrücklich auch die Bildung sowie das aktive und passive Wahlrecht. Die Debatte über diese Grundsätze eröffnete der konstitutionelle Demokrat Fjodor Kokoschkin, Privatdozent für Staatsrecht in Moskau. Wie später Tolstoi wies er den möglichen Einwand, dass dies auch in westlichen Ländern nicht existiere, zurück. Die zivilrechtliche Stellung der Frau sei in Russland besser und sie habe sich schon ein größeres Betätigungsfeld in der Gesellschaft und im Staatsdienst erobert als in Frankreich oder Deutschland. An der Befreiungsbewegung habe sie sich in den vordersten Reihen beteiligt und dem Mann nicht nachgestanden. Sein polnischer Partei- und Berufskollege Leon Petrzycki bekräftigte die politischen Rechte sowie die Zulassung zur Universität und zu Staatsämtern, denn die Hälfte der Kandidaten auszuschließen, wäre eine, Zitat, unvernünftige Veruntreuung der ohnehin raren, aufgeklärten und aktiven Kräfte. Doch wurden an der Frage des Frauenwahlrechts auch die Grenzen des Engagements der Hochschullehrer klar. Ihr Verband, der unter den 1905 gegründeten der gemäßigste war, nahm es nicht in seine Forderungen auf. Und manchmal war in diesen Kreisen sogar die Haltung innerhalb einer Familie gespalten, wie bei dem Historiker-Ehepaar Miljukow. Während Anna Miljukowa, die die eigene Karriere aufgegeben hatte, um ihren Mann in seiner wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen, an der Spitze der Wahlrechtskampagne stand, war Pawel Miljukow, der Führer der konstitutionellen Demokraten, dagegen. Bezüglich der Berufstätigkeit trat in dieser Zeit auch die Notwendigkeit, den eigenen Lebensunterhalt zu erwerben, mehr in den Vordergrund als in den 60er Jahren, als das Streben nach Wissen und das gesellschaftliche Engagement im Vordergrund standen. Und mit der faktischen Zulassung an den Universitäten, der Gründung juristischer Abteilungen an den Frauenhochschulkursen sowie spezieller Kurse und Institute stellte sich die Frage der Beschäftigung auch für die wachsende Zahl von Juristinnen. Den Rat eines Professors, sie sollten sich, wie einst die Ärztinnen, erst durch Leistungen empfehlen, um Rechte zu bekommen, wies ein anderer aber als realitätsblind zurück. Falls sie als Anwaltsgehilfinnen arbeiteten, würden sie nur ausgebeutet. Und der Fall der Ärztinnen sei nicht vergleichbar, denn bei Epidemien und Kriegen müsse der Staat auf sie zurückgreifen, auch wenn sie formal nicht zu Stellen berechtigt seien. 1917, volle Gleichberechtigung. Nach der Politisierung der Frauen 1905 und der Ausweitung ihrer Bildungsmöglichkeiten durch die vielen neuen Hochschulen im folgenden Jahrzehnt stand nach der Februarrevolution 1917 der Anspruch auf umfassende Gleichstellung im Vordergrund. Von Anfang an forderten die Frauen Bürgerrechte in der neuen politischen Ordnung und starteten eine weitere Kampagne für das Wahlrecht. Im März marschierten 40.000 Personen zum Sitz der provisorischen Regierung. Eine berittene weibliche Miliz begleitete den Demonstrationszug. Auf den Transparenten war zu lesen: Der Platz der Frauen ist in der gesetzgebenden Versammlung. Und tatsächlich konnten sie die Zustimmung des Ministerpräsidenten erwirken. Die Bildungspolitik der neuen Regierung wurde nun von jenen liberalen Professoren bestimmt, die einst an Frauenhochschulen gelehrt und sich 1905 mit ihrem Verband nicht nur für die Hochschulautonomie, sondern auch für die reguläre Zulassung von Frauen als Studentinnen und Dozentinnen der Universitäten eingesetzt hatten. Tatsächlich wurden Männer und Frauen nun prinzipiell gleichberechtigt an die Universität und an andere Hochschulen aufgenommen. Allerdings hatten die Frauen dafür auch dieselben Bildungsvoraussetzungen zu erfüllen wie Männer. Das entsprach aber den Regeln, die am staatlichen Medizinischen Institut für Frauen bereits seit langem galten, sowie den Überlegungen auf dem ersten Frauenbildungskongress 1912. Gravierender erscheint etwas anderes. An Orten, an denen Frauenhochschulen bestanden mit Fakultäten, die denen der Universitäten entsprachen, durften Frauen an die Universität nur aufgenommen werden, wenn nach Aufnahme der Männer noch Studienplätze frei waren. Doch angesichts der Größe der Frauenhochschulen bedeutete dies vermutlich keine Benachteiligung. Trotzdem erstaunt die Regelung, denn während des Krieges hatte das Medizinische Institut für Frauen aufgrund des hohen Ärztebedarfs auch Männer aufgenommen, dabei ihre Qualifikation festlegen und ihnen akademische Grade verleihen dürfen. Auch galt es, mit seinem 6-jährigen Studiengang manchem Universitätsprofessor als Vorbild für eine Reform des Medizinstudiums. So wäre nun vielleicht der Zeitpunkt gewesen, Frauenhochschulen und Universitäten zugleich für beide Geschlechter zu öffnen. Schon auf dem Frauenbildungskongress 1912 hatte Ivan Tolstoi sein Plädoyer für die Koedukation damit geschlossen, dass ein Land wie Russland es sich einfach nicht leisten könne, das ganze System doppelt zu unterhalten, nur weil manchen das gemeinsame Studium von Frauen und Männern missfalle. Resümee: Von der emanzipierten Untertanin zur vollberechtigten Bürgerin. Ob die Frauenhochschulen Universitäten waren, wie in der russischen Historiografie gern behauptet, lässt sich nicht generell feststellen. Zu groß waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen. Entscheidet man die Frage nach den traditionellen Kriterien westlicher Universitätsgeschichtsschreibung, also insbesondere dem Promotionsrecht, aber auch dem breiten Spektrum mehrerer Fakultäten, scheiden fast alle Einrichtungen aus. Definiert man den Universitätsrang dagegen nach dem Lehrkörper und dem Lehrplan, müsste man ihn zumindest dem Medizinischen Institut für Frauen sowie den Bestuschew- und Guerrier-Kursen der beiden Hauptstädte zuerkennen. Schließlich entschied das staatliche Gesetz von 1911 mit der Vorschrift zur Anpassung der Curricula dies auch für die anderen Universitätsstädte. Aber dass Frauen, die 2 Jahre an den Universitäten studiert hatten, sich nicht mehr mit den Frauenkursen zufrieden geben wollten, verweist doch auf gewisse Unterschiede, die allerdings in der Ausstattung begründet sein könnten. Die offizielle Gleichstellung mancher Frauenhochschulen mit den Universitäten wurde allerdings erst am Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht. Immerhin deutete die Zulassung von Mitarbeiterinnen an wissenschaftlichen Einrichtungen der Universitäten und dem Mittelbau ihres Lehrkörpers auf die Öffnung auch dieser Karriere für sie hin. Die erste Privatdozentin wurde im Ersten Weltkrieg zugelassen. Aber noch immer blieben Frauen, selbst wenn sie Stellen im Staatsdienst erlangen konnten, die dortigen Auszeichnungen, also Orden und Ränge, versagt. Noch wichtiger als dieser engere universitätsgeschichtliche Rahmen erscheint mir etwas anderes. Im letzten halben Jahrhundert des Zarenreichs erhielten die Frauen Zugang zur Hochschulbildung, in den wenigen Monaten der Freiheit nach seinem Sturz auch die volle bürgerliche und politische Gleichberechtigung. Mit beidem waren sie den deutschen Frauen voraus. Und beides ging auf ihre eigenen Bestrebungen zurück. Sie forderten diese Rechte, ja nahmen sie sich, indem sie Ende der 50er Jahre und erneut 1905 in die Universität gingen, sich Erwerbsmöglichkeiten und akademische Berufe erschlossen. Im Gegensatz zur Bauernbefreiung, die mit der ersten Aufbruchphase zusammenfiel, handelte es sich bei den Frauen also um eine Selbstemanzipation. Diesen Begriff entlehne ich von dem Angehörigen einer anderen diskriminierten Gruppe, Leon Pinsker, der die russischen Juden nach den Pogromen von 1881 zur Autoemanzipation aufforderte. Die Frauen also emanzipierten sich selbst, aber sie hatten die Unterstützung vieler Männer. Zuerst in den Universitäten, dann, wenn auch mit einem gewissen Zögern, im Streben nach voller Gleichstellung. Und obwohl sich natürlich auch in Deutschland Männer fanden, die den Anspruch der Frauen auf Bildung unterstützten und es andererseits auch in Russland zunächst noch Gegner der Frauenhochschulbildung gab, waren die Proportionen doch verschieden. Unter den Gebildeten in Deutschland war die männliche Unterstützung eher die Ausnahme, in Russland die Regel. Dementsprechend verlief in Russland auch die Trennlinie zwischen Befürwortern und Gegnern anders, nicht zwischen Männern und Frauen, sondern im Wesentlichen zwischen dem reformorientierten und revolutionären Lager auf der einen, dem konservativen und reaktionären auf der anderen Seite. Doch auch die Konservativen wurden schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts für die Hochschulbildung der Frauen gewonnen, sodass in Russland schließlich nur noch die Frage gemeinsamen oder getrennten Studiums zu entscheiden war. Und gerade berühmte Gelehrte unterstützten den Studienwunsch der Frauen, nicht nur prinzipiell, sondern indem sie selbst an den Hochschulen lehrten. Die Unterstützung dieser Männer hatten die Frauen nicht zuletzt deshalb, weil von Beginn an in Russland eine enge Verbindung zwischen der Befreiung der Frauen und der Befreiung der Gesellschaft hergestellt wurde. Das unterschied die Frauenbewegung in Russland von der anderer Länder und beeinflusste ihre Entwicklung tiefgreifend. Dem Bund für die Gleichberechtigung der Frauen gehörten auch Männer an. Gerade weil die Frauenbildung jahrzehntelang nicht staatlich war, setzten sich engagierte Männer dafür ein und markierten so ihr gesellschaftliches Engagement. Damit konnten sie ihre Distanz zum Staat signalisieren, ohne doch offene Opposition zu betreiben. Aber auch der Enthusiasmus der Frauen selbst wurde noch beflügelt von dem Bewusstsein, dass ihre Emanzipation Teil einer größeren Befreiungsbewegung war. Insofern war das Frauenstudium das Werk emanzipierter Frauen und Männer, die ihre Vorstellungen vom neuen Menschen umsetzen wollten und damit die Untertanenschaft in eine Bürgergesellschaft verwandelten. Vielen Dank.